NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie riskant ist es heute, in der Öffentlichkeit Kippa zu tragen? Während in Berlin und anderen Städten vorgestern mehr als 4000 Menschen gemeinsam mit jüdischen Organisationen und vielen prominenten Politikern ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden demonstrierten und unter Polizeischutz die jüdische Kopfbedeckung trugen, musste eine winzige Kundgebung in Berlin-Neukölln mit ein paar Kippa-Trägern und einer Israel-Fahne nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Die Fahne wurde den jungen Männern entrissen, sie wurden beschimpft und bespuckt. Zentralratspräsident Josef Schuster hatte Einzelpersonen kurz zuvor davon abgeraten, sich offen mit einer Kippa im großstädtischen Milieu in Deutschland zu zeigen. Dafür erntete er Kritik, vor allem, aber nicht nur, von orthodox-jüdischen Organisationen aus dem Ausland. Israels Oberrabbiner David Lau rief postwendend die Juden in Deutschland auf, ihre Kippa nicht abzunehmen. Wie viel Mut ist gefragt? Wo beginnt sinnloses Draufgängertum? Und sollten jetzt möglichst viele Menschen eine Kippa tragen? Thomas Klatt hat sich in Berlin umgehört.
Bei der Kundgebung Berlin trägt Kippa vor dem jüdischen Gemeindehaus hat Zentralratspräsident Josef Schuster seine Position nochmals klargestellt.
Ich habe gesagt, dass ich mir Sorgen mache, wenn eine Einzelperson mit Kippa in Berlin läuft. Meine Betonung liegt auf Einzelperson. Letztendlich habe ich niemandem es, wie es auch interpretiert wurde, verboten. Es ist die Entscheidung eines jeden, aber ich will auch ehrlich sagen, dass ich es nicht erleben möchte, dass Kinder oder Jugendliche einzeln in der Stadt mit Kippa geben und körperlich zu Schaden kommen.
Dagegen gab es Kritik, etwa von Rabbi Menachem Margolin von der ultraorthodox geprägten European Jewish Association. Orthodoxe Juden betrachten es als ihre religiöse Pflicht, immer eine Kippa zu tragen. Sie aus Angst vor Antisemitismus in der Öffentlichkeit abzulegen, wäre Kapitulation, genau das, was Antisemiten erreichen wollen, so ihre Kritik. Doch auf der Demo Berlin trägt Kippa war auch Verständnis für Schusters Äußerung zu hören, so von Mike Samuel Delberg, Vizepräsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
Vielleicht sollte man sich mal darüber Gedanken machen, warum Herr Schuster zu einer solchen Äußerung sich gezwungen sieht. Es besteht eine Gefahrenlage, das können wir nicht von der Hand weisen. Und vor allen Dingen der Schutz der jüdischen Bevölkerung liegt, glaube ich, dem Zentralrat am Herzen. Es ist sehr traurig, dass wir so etwas äußern müssen. Vielleicht schaffen wir jetzt eine Kehrtwendung zu schaffen.
Daher reiche es nicht, als Nicht-Jude solidarisch nur an einem Tag auf einer Demonstration Kippa zu tragen. Junge Berliner haben sich zur Aktion Kopf hoch zusammengeschlossen, die an diesem Sonntag startet.
Ich finde, es ist einfach nicht die Aufgabe von Juden und Jüdinnen, über Antisemitismus permanent aufzuklären. Und das kriege ich auch als Feedback. Sie sind müde davon, dass es ihre Aufgabe ist. Und deswegen finde ich es halt auch super wichtig, dass sich nicht-jüdische Menschen was überlegen und sagen, es ist unser aller Thema, es ist ein Angriff auf Demokratie. Und deswegen wollen wir am Sonntag in 10 schönen Parks in Berlin 10.000 Kippot austeilen.
Sagt Anne, die ihren vollen Namen nicht nennen will. Jüdin ist sie nicht. Zusammen mit rund 120 Gleichgesinnten will sie 10.000 weiße Kippot verteilen. Frisch importiert aus Israel mit Unterstützung der Jüdischen Gemeinde Berlin und der Amadeo-Antonio-Stiftung. Der jüngste Angriff auf einen Kippa-tragenden jungen Israeli in Berlin-Prenzlauer Berg hat die Initiatoren von Kopf hoch spontan zusammengebracht. Über soziale Netzwerke haben sie sich verbunden. Yannick von Kopf hoch.
Ich hatte auch in meinem Leben noch nie eine Kippa auf. Das wird auch mein erstes Mal dann irgendwie sein. Mein Grundimpuls war auch, wenn ich jetzt in einer Situation wäre, wo ich die eigentlich tragen würde, die Kippa, und ich mal darüber nachgedacht habe, das wäre dann einfach gefährlich, hat das in mir einfach eine große Wut auch ausgelöst, dass es heute jetzt so ist. Also ich kenne auch sehr viele Leute in meinem Alter, die auch alle sagen, es kann so eigentlich nicht weitergehen.
Bei einem Testlauf am zentral gelegenen Potsdamer Platz habe es bereits viele positive Reaktionen seitens der Bevölkerung gegeben, berichten Anne und Yannick. Viele hätten sich freiwillig eine Kippa aufgesetzt. Im Vorfeld der Aktion aber gab es auch Kritik. Dürfen und sollen Nichtjuden überhaupt Kippa tragen? Nimmt man damit nicht den Juden ihr religiöses Symbol weg? Nein, sagen die beiden, gerade jüdische Freunde hätten sie zur Aktion Kopf hoch ermuntert.
Wir könnten uns beide auch jetzt in den Raum setzen und diese Sonntagssache von oben nach unten durchkritisieren. Warum nimmt man diese Kippa und entfremdet sie? Warum keine Kopftücher? Da gibt es 1000 Sachen, aber wenn man sich die ganze Zeit nur auf Kritik zurückfallen lässt, dann macht man nie was, dann wird man nie aktiv.
Und wenn man nun falsche Freunde gewinnt? Schließlich ruft auch die Alternative für Deutschland dazu auf, Kippa zu tragen. Gleichzeitig aber hetzt die AfD gegen Muslime.
Viele jüdische Organisationen haben sich gegen die AfD ausgesprochen. Die wollen nicht vereinnahmt werden. Genauso wollen wir das nicht, weil wir kämpfen gegen alles, was menschenverachtend ist oder rechts ist. Von daher lassen wir uns auch da nicht vereinnahmen. Aber wir können natürlich nichts machen. Was ist, wenn ein AfDler kommt und eine Kippa aufsetzt? Das können wir jetzt auch nicht kontrollieren, ne?
Ob und wie es weitergeht, wissen die jungen Organisatoren von Kopf hoch selbst noch nicht. Es wird sicher auch davon abhängen, welche Erfahrungen sie am Sonntag machen werden.
Wie riskant ist es, in der Öffentlichkeit Kippa zu tragen? Thomas Klatt traf auf mutige junge Berliner. Wir hören gleich im Interview Felix Klein, den neuen Beauftragten der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus. Wo will er zuerst ansetzen mit seiner Arbeit? Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Uri Temal aus Haifa den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens Israels hat sich der Deutsche Bundestag zum Existenzrecht des jüdischen Staates bekannt und Antisemitismus in Deutschland verurteilt. Israels Existenzrecht und Sicherheit sind für uns nicht verhandelbar, heißt es in einem Antrag, den das Parlament gestern mit großer Mehrheit verabschiedete. Dem Antrag stimmten die Abgeordneten von Union, SPD, Grüne, FDP und AfD zu. Die Linke enthielt sich. Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat eine umstrittene Arbeitshilfe zum Thema 70 Jahre Staat Israel verteidigt. In der Sache sehe er keine Notwendigkeit zur Distanzierung. Für seine Kirche sei es wichtig, auch die Seite der Palästinenser zu sehen, sagte Rekowski. In der Broschüre heißt es, für die Juden habe die Staatsgründung Schutz, Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden gebracht, für die Palästinenser aber Vertreibung, Zerstörung, Zwang und Unrecht. Der Landesverband der jüdischen Gemeinde Nordrhein hatte daraufhin eine geplante gemeinsame Israelreise mit rheinischen Kirchenvertretern abgesagt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Kundgebungen in Berlin und anderen deutschen Städten gegen Antisemitismus als ein wichtiges Zeichen gelobt. Ein solcher Tag bringe vielleicht Menschen zum Nachdenken, sagte Schuster. In seiner Rede hatte Schuster Respekt für Juden, Muslime, Ausländer, Homosexuelle und für alle Hautfarben gefordert. Schuster begrüßte außerdem das Aus für den Musikpreis Echo nach dem Antisemitismus-Skandal um die Rapper Kollega und Farid Bang. Bei der Kundgebung in Erfurt erinnerte der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, an die Ermordung einer Holocaust-Überlebenden in Paris. Werde jetzt nicht gehandelt, werde man in wenigen Jahren in Deutschland französische Verhältnisse haben, sagte Schramm. Die israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern lässt gegenüber der bayerischen Anordnung zum Aufhängen von Kreuzen in Landesbehörden eine grundsätzliche Zustimmung erkennen. Gerade vor dem Hintergrund der Mammutaufgabe Integration halte sie es für wichtig und richtig, die Normen und Werte zu definieren und deren Anerkennung einzufordern, die für das Miteinander im Land unverzichtbar seien, sagte Präsidentin Charlotte Knobloch. Dazu gehöre auch eine gewisse Symbolik, um Identität und Prägung zu demonstrieren. Am Dienstag hatte das bayerische Kabinett beschlossen, künftig im Eingangsbereich von Dienstgebäuden des Freistaats ein Kreuz als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland aufzuhängen. Die Verpflichtung gilt ab dem 1. Juni. In der Debatte über Antisemitismus in Deutschland hat der frühere Landesrabbiner von Westfalen-Lippe, Henry Brandt, zu Gelassenheit aufgerufen. In dem Getöse der öffentlichen Diskussion gehe manchmal unter, dass Juden in Deutschland heute gut leben könnten, sagte Brandt. Juden hätten heute viele Freunde in Deutschland und die Gesamtreaktion der Gesellschaft auf antisemitische Übergriffe sei eine andere als in den unsäglichen 1930er Jahren. Allerdings müsse auf Vorfälle, insbesondere an Schulen, deutlich reagiert werden. Soweit die Meldungen.
Felix Klein wird sich vor Aufgaben nicht retten können. Am 2. Mai tritt er sein Amt als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus an. Er hat sich schon lange mit Jüdischen befasst. In den vergangenen Jahren war er Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen und Antisemitismusfragen, so der etwas sperrige Titel. Herr Klein, Männer mit Kippa auf dem Kopf werden teilweise auf der Straße angegriffen. Aus den Schulen hört man immer häufiger, dass jüdische Kinder gemobbt und bedroht werden. Auf Demonstrationen gegen Israel werden Hassparolen gegen den jüdischen Staat und gegen Juden skandiert. Antisemitische Hasstiraden im Internet sind ein großes Problem. Wo werden Sie mit Ihrer Arbeit zuerst ansetzen?
Ich möchte ansetzen vor allem bei der Gewinnung eines realistischen Lagebildes. Wir brauchen eine bundesweite Erfassung von antisemitischen Vorfällen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das ist das Erste, worum ich mich kümmern werde.
Also weil Juden einfach vieles passiert, irgendwer pöbelt einmal im Vorbeigehen an oder so, was nicht in einer Strafanzeige endet.
So ist es. Das sagen auch die Betroffenen immer wieder und auch die polizeiliche Kriminalstatistik sagt aus, dass über 90% der antisemitischen Straftaten rechtsradikal motiviert sind. Die Betroffenen sagen etwas anderes und ganz genau müssen also antisemitische Vorfälle besser erfasst werden und das auch in Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden. Die würde ich da gerne mit in die Pflicht nehmen.
Diese Diskrepanz zwischen jüdischer Wahrnehmung und den Statistiken hat ja wohl auch damit zu tun, dass die Statistiken unter antisemitischen Delikten sämtliche Propagandadelikte registrieren. Und da sind natürlich viele Hakenkreuzschmierereien dabei und das machen muslimische oder arabische Jugendliche, die vielleicht mal einen Juden auf der Straße anpöbeln, natürlich nicht.
Naja, doch, machen sie auch. Es wird auch zum Beispiel der Hitlergruß gezeigt bei Demonstrationen, die von Muslimen oder von Leuten mit arabischem Hintergrund angemeldet und durchgeführt werden. Ja, und nach jetziger Statistik wird so ein Fall als rechtsradikal registriert. Und das ist ja nicht ganz korrekt.
Der junge Mann, der kürzlich in Berlin einen Israeli beschimpfte und mit einem Gürtel schlug, der war ja als Flüchtling 2015 nach Deutschland gekommen. Der Zentralrat der Juden fordert jetzt, dass Einwanderer, die hier mit antijüdischen Aktionen auffallen, ganz klar ausgewiesen werden, keinen dauerhaften Status bekommen in Deutschland. Wie sehen Sie das?
Ja, zunächst einmal muss der Rechtsstaat in aller Härte reagieren hier. Also das heißt, Polizei und Staatsanwaltschaft und dann auch Gerichte müssen ihre Arbeit erstmal machen, da jetzt auch im vorliegenden Fall. Deswegen möchte ich den jetzt gar nicht weiter kommentieren. Insgesamt muss ich aber auch sagen, so ein Verhalten muss Konsequenzen haben. Eine Abschiebung kann natürlich nur die Ultima Ratio sein, denn das Umfeld, das solche Täter hervorgebracht hat, besteht ja weiter. Das heißt, ich plädiere für eine Kombination zwischen Härte einerseits, aber auch gleichzeitig Prävention und Angeboten, die man da eben machen muss, um zu verhindern, dass solche Straftaten überhaupt entstehen.
Wenn es um islamischen oder islamistischen Antisemitismus geht oder um die AfD, dann sind sich viele Deutsche einig in der Verurteilung, auch im Deutschen Bundestag. Aber was ist jetzt, wenn ein Spitzenpolitiker oder jemand sogar aus dem Bundesinnenministerium einen Satz loslässt, den viele Juden als antisemitisch empfinden? So wie Sigmar Gabriel mal Israel als Apartheidsstaat bezeichnet oder ihn damit verglichen hat, wo große Aufregung war. Wie ist da Ihre Unabhängigkeit dazu, dann wirklich kritisch Stellung zu nehmen?
Ich habe letzte Woche ein sehr gutes Gespräch mit Horst Seehofer gehabt, der mir seine Unterstützung voll zugesagt hat. Und dazu gehört auch, dass ich unabhängig im Amt bin, was zum Beispiel auch Pressearbeit angeht. Daran werde ich natürlich anknüpfen und mich natürlich auch zu Wort melden, wenn von Politikern, auch von Bundespolitikern, unakzeptable Sachen gesagt werden. Das verstehe ich als Teil meiner Aufgabe.
Es gibt eine jetzt relativ scharfe Kontroverse unter Juden über den Aufruf des Zentralratspräsidenten Josef Schuster, alleine in der Öffentlichkeit keine Kippa zu tragen. Ist es jetzt notwendige Vorsicht von Herrn Schuster oder Kapitulation, wie verschiedene jüdische Organisationen geschrieben haben? Wie sehen Sie das?
Also man kann nicht sagen, dass ein Jude überall zu jeder Zeit sich als solcher zu erkennen gibt und dass da nichts passiert. Da insofern gebe ich Herrn Schuster recht.
Das war Felix Klein. Am 2. Mai tritt er sein Amt an als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Der Mensch ist von Natur aus nicht großzügig. Wenn er viel besitzt, sagt er, es gehört mir. Ich habe schwer dafür gearbeitet, ich habe es verdient, alles zu behalten. Wenn wir wenig haben, sagen wir, ich brauche alles. Was ich habe, ist für mich. Gerade deshalb kommt die Tora und erinnert uns daran, dass wir zur Großzügigkeit erzogen werden müssen und immer etwas abgeben sollten. Dass wir uns um jene kümmern müssen, die nichts besitzen, die die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Die Tora erzieht uns, wenn nicht gerade zur Großzügigkeit, so doch zum Kümmern um andere, zur Nächstenliebe. Auch im Tora-Abschnitt des heutigen Schabbats werden wir immer wieder daran erinnert. Im Zentrum unserer Tora-Lesung stehen die Gebote der biblischen Feiertage. Drei von ihnen sind Pilgerfeste, wo den Israeliten geboten wird, zu dem Heiligtum, später dem Tempel in Jerusalem, Opfer von ihrer Ernte zu bringen, als ein Zeichen von Dankbarkeit. Diese Darbringungen dienen auch dazu, den Tempel zu erhalten und die Priester und Leviten für ihren Gottesdienst zu belohnen, denn sie hatten ja keinen Besitz. In der Mitte dieser Gebote erscheint dann ein besonderes Gebot, das mit Wohlfahrt zu tun hat. Und wenn ihr Ernte haltet in eurem Lande, sollst du nicht ganz abmähen die Enden deines Feldes bei deinen Ernten, und die Nachlese deiner Ernte sollst du nicht aufklauben. Dem Armen und dem Fremdling sollst du es überlassen. Ich bin der Ewige, dein Gott. Das ist eine elegante Möglichkeit, den Armen zu helfen. Wenn sie legitim die Nachlese eines abgeernteten Feldes sammeln können, stehlen sie nicht. Im biblischen Sprachgebrauch gibt es kein Wort für Wohlfahrt oder Wohltätigkeit. Das Gebot, sich um die Armen, Witwen und Waisen und den Fremdling zu kümmern, erscheint in direkter Form 36 Mal. Öfter als jedes andere Gebot. Besonders zu den Feiertagen wie Pesach, Schavuot und Sukkot, den drei Pilgerfesten also, ist es Brauch, besonders in Israel, Körbe mit Nahrungsmitteln in die Synagoge zu bringen, damit sie unter die Armen verteilt werden. Somit können wir alle, auch die Armen, das Gebot in unserem heutigen Tora-Abschnitt erfüllen: Du sollst dich freuen an den Feiern deiner Feste. Und unser zusätzlicher Lohn ist, dass wir uns gut fühlen, im Bewusstsein, Gutes getan zu haben. Dann bestätigt sich auch das Prinzip, dass wir Gott am besten dienen, wenn wir unseren Mitmenschen helfen. Armut ist menschlich, aber Menschlichkeit macht reich, weil Großzügigkeit befriedigt. Mögen wir nie unsere Menschlichkeit verlieren, damit wir alle glücklicher leben.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Uri Temal aus Haifa.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.